Tina Bader begrüßt euch bei Freirad. Anlässlich des Internationalen Frauentags hört ihr Texte von Frauen, für Frauen, Männer und überhaupt. Die Texte stammen von Tina Bader, Hedi Diaco, Doris Eibel, Maria Kandolf-Kühne, Almut Magis, Brigitte Seiler und Sabine Wallinger. Wir sind Mitglieder einer Schreibgruppe, die schon seit 20 Jahren existiert. Wir feiern heuer also Jubiläum wie das Freirad selbst. Zwischendurch hört ihr ein paar Takte Musik, und zwar von Katie Dunstall, Diana Ankundinova, Ulrike Meinecke, Carly Simon und Sade in dieser Reihenfolge. Der erste Text ist von mir selber. Kiss me. Kiss me, please kiss me. Kiss my lips, kiss my eyes, kiss my ears. Kiss me, oh kiss me. Kiss my neck, kiss my shoulders, kiss my arms, kiss my fingers, kiss my toes. And please, please, kiss my ass. Als nächstes liest Hedi Diaco.
Das Ballkleid, eine Nachkriegsgeschichte mit Linzbezug. Sie hatte es durchgesetzt, nachdem Bruni den Tanzkurs ertrotzt und ihn nur mit einer weißen Bluse und einem schwarzen, wadenlangen Taftrock durchgehalten hatte, gab die Mutter schließlich nach. Also auch noch der Ball, obwohl das war hart für sie, als Bezieherin einer Kriegerswitwe in Rente. Tante Mizi, die Schneiderin, die schon seit Jahren für die Kinder nähte, kam für einen ganzen Tag. Es würde ihr eine Genugtuung sein, einmal nicht nur Streifen an zu kurz gewordene Röcke zu nähen oder die abgetragenen Mäntel gütiger Verwandter zu wenden. Irgendwie hatte die Mutter Geld aufgetrieben und einen sündteuren, in sich gemusterten Stoff gekauft. Brokat, sagte sie anbetend und streichelte das sehr helle, lindgrüne Gewebe zärtlich mit beiden Händen. Wie g'spieben, der Kommentar der Geschwister. Der Bruder aus patziger Überlegenheit, die Schwester aus Neid, weil sie es als die Ältere nicht geschafft hatte. Der Bruder war ein Jahr davor auf seinen ersten Ball gegangen. Tante Mizi hatte ihm damals Vaters Hochzeitsanzug hergerichtet. Ihre Mutter hatte weinend erklärt, dass es sein Matura-Anzug sein würde und dass es deshalb kein Luxus sei und dass der Vater seine Freude daran gehabt hätte, wenn er ihn so hätte sehen können. Außerdem wäre es für einen Burschen schon im Hinblick auf seine Zukunft wichtig, sich in Gesellschaft bewegen zu können. Warum, war Bruni nicht klar. Aber wenn es für ihn wichtig war, warum nicht auch für sie? Also wälzten die beiden Frauen Modehefte. Die neuen gefielen ihnen gar nicht. Tante Mizi hatte zum Glück auch ein paar ältere Hefte dabei. Und schau nur, wie es der Zufall wollte, war da ein Modell drin, ganz genau in dem lindgrünen Brokat, den die Mutter gekauft hatte. Tante Mizi gratulierte der Mutter zu dem Fund. Den Stoff so haargenau zu kriegen, sie schnalzte mit der Zunge. Den Schnitt habe ich zufällig dabei. Bruni wurde vermessen. Kopf hoch, Brust heraus, steh doch gerade, zieh den Bauch ein. Lass dich nicht so hängen. Tante Mizi fummelte mit dem Maßband um Brunis schmerzhaft sprießenden Busen. Das würde einen BH brauchen. Bruni hatte keinen. Also ein BH musste her, so Tante Mizi. Sie werde zwar Flislin unterlegen, damit das Ganze einen Körper haben würde, aber es wäre schade um die Arbeit. Dabei tappte sie und klopfte sie auf Brunis Büste herum, als wollte sie diese zur Höchstform modellieren. Es begann ein reges Treiben. Zuschneiden, heften, bügeln, probieren, nähen und wieder wegnehmen, zugeben, bleib in der Nähe, das Tuch anfeuchten, Heftfäden rausziehen, lass dich nicht so bitten, Brunhilde. Die zwei Frauen waren in voller Fahrt. Und während sie mit geröteten Gesichtern lachend, scherzend und kichernd arbeiteten, war Bruni für Zuträgerdienste bereit als das vorläufig undankbare Objekt. »Du wirst schon sehen«, sagte die Mutter beschwörend, »du wirst schon sehen.« »Das ist bloß Babyspeck, das geht noch weg«, die riesige Masche am Hintern wippte, optimistisches Beklopfen besagter Stellen durch Tante Mitzi. »Wenn dann der BH da ist, kürzen wir die Träger ein wenig, so?« Sie zischte die Worte zwischen den Zähnen heraus, mit denen sie eine Stecknadel festhielt. »So, siehst du, das gibt gleich ein ganz anderes Profil.« »Der tiefe Ausschnitt, der hochgequetschte Brustansatz, das verstehst du noch nicht, das ist ja das Schöne.« Entzückensschrei der beiden Frauen. »Ist das fesch? Schau, so elegant!« Brunis Abscheu war unbeschreiblich. Jeder Vorstoß umsonst. Alle Einwände wie »Die Hertha aber hat, die Helga kriegt, niemand in der Klasse wird« wurden abgeschnitten und niedergebügelt. Zudem verdichteten sich die Andeutungen eines horrenden Preises für den Stoff. Sie hingen ein Damoklesschwert an einem Heftfaden über ihr. Beim ersten Aufmucken würde es sie in Stücke schlagen, so wie Mutters Messer die Knackwurst, die in die gerösteten Erdäpfel kommen sollten, mehr in Stücke hieb als Schnitt. Mehr in Stücke hieb als Schnitt. Wenn Frau Angerer, besagte Tante Mitzi, für die Familie nähte, gab es immer etwas Besonderes zum Essen. »Schau nicht so muffig. Wir sind auf keinen Ball gegangen, gell, Mitzi? Der Vater hätte mich ausgejagt. Der wäre mir mit dem Riemen gekommen bei solchen Ideen.« »So ist es«, kam die Bestätigung. »Ich bin gleich einmal in den Arbeitsdienst eingerückt, weißt ja, nach Hannover, wo ich den Horst getroffen habe.« »Mich haben sie hinaus in den Bezirk geschickt, direkt aus der Schule. Vom ersten Gehalt habe ich mir Schuh gekauft.« Und den Rest des Monats gehungert. Zu diesen Erinnerungen wurde Bruni herumgedreht, herumkommentiert und vor allem gerügt, weil sie sich nicht freute. »Was kann ich dafür, dass jetzt nicht Krieg ist?« schrie sie plötzlich. »Du bist undankbar«, sagte die Mutter. »Himmel, Herrgott, noch einmal! Glaubst du, die Mitzi macht das für nix? Für dein Ballkleid habe ich dem Herrn Angerer das Silberbesteck geben müssen.« Jetzt schrie sie auch noch, »Man stelle sich bloß vor, das Silber für ein Ballkleid und dieser Fratz!« Bruni sperrte sie im Klo ein. Dann die Mitzis Stimme beschwichtigte, »Bleib doch ruhig, Helene, sie versteht es noch nicht. Was wissen die Kinder denn, was es heißt? Und außerdem kriegst du das Silberbesteck wieder zurück, ein bisschen später. Jetzt muss der Horst halt sowas wie eine Bezahlung sehen. Du kriegst es ja wieder. Hast es jedes Mal wieder gekriegt.« Was die Stimme der Mutter antwortete, verstand Bruni nicht, weil sie schluchzte. Das Projekt Debütantenball spitzte sich zu. In der Klasse wurden Details ausgetauscht. Die 7. Klasse des Knabengymnasiums stand der 6. Klasse des Mädchengymnasiums in der Tanzschule Schlesinger gegenüber. Aber sie kamen in Gesprächen so gut wie nicht vor, die Buben. Bruni hegte bis zum Schluss bloß die verstiegene Hoffnung, endlich den Zopf abschneiden zu dürfen. Einige Mädchen hatten kurze Haare und Dauerwellen bekommen. So etwas Ordinäres käme natürlich nicht in Frage. So Mutter. Doch schleppte sie die Tochter zum Friseur am Tag vor dem Ereignis und ließ ihr ein Krönchen aufstecken, aus dem sich ein sogenannter Pferdeschwanz romantisch hervorringeln sollte. Ihr langes, blondes, störrisch glattes Haar saß festgezurrt zu einem Knödel auf ihrem Kopf und der Schwanz krümmte sich schließlich fromm unter der heißen Brennschere. Eine Strähne auf der Stirn wurde nach zähen Verhandlungen zu einem Pony zurechtgeschnitten. Das war Mode. Die Friseurin, unsicher, welche der Parteien sie eher zufriedenstellen sollte, schwatzte der Mutter schließlich einen Lippenstift auf. Die Ahnungslose, aber diese sagte ja, sagte merkwürdigerweise, das gehört wohl dazu. Als die Friseurin dadurch ermutigt eine Bemerkung zu dem jungen Mann machen wollte, der heute das Glück hätte, ließ ihr ein ätzender Blick der Mutter das Wort im Mund ersterben. Dann der Aufbruch. Bruni und ihr Tanzpartner hatten den Hessenplatz als Treffpunkt vereinbart. Ihr Bruder durfte und sollte auch auf dem Ball sein. Gardedamen waren keine nötig, man war ja modern. Er würde seine Schwester nach der Mitternachtseinlage mit dem letzten Bus nach Hause bringen. So war alles in Anstand und finanziell günstig geregelt und man brauchte keine Tischreservierung. Ein wenig nervös war Bruni doch. Ihre widerborstigen Haare fingen bereits an, aus dem Knödel zu steigen. Der gekräuselte Schwanz begann sich zu glätten. Wenn sie sich nicht aufrecht hielt, bekam sie keine Luft. Ihre Büste steckte in einem Panzer. Der Busen stand hoch in den neuen Palmerstüten, sprich BH. Gegessen hatte sie nichts mehr, damit Magen und Bauch hübsch flach blieben. Sie fühlte den Druck des neuen Gummischlauchstrumpfhalters, der die ersten Nylonstrümpfe ihres Lebens, man denke bloß mit Naht, nach oben zog. Und die hochhackigen Pfennigabsätze schwankten ungeschickt. Sie wagte es kaum zu denken. An ihr hing ein Vermögen. Es war unfassbar. Sie würde sich auf Jahre hinaus nichts mehr wünschen dürfen. Das war klar. Bei jedem noch so vorsichtigen Schritt wippte die Masche auf ihrem Hintern. Fremd kam sie sich vor. Fremd, aber auf eine eigentümliche Weise schön. Und es schien sich so zu gehören. Die Mutter sah ihr starr und wortlos zu, wie sie zuletzt ihr Gesicht im trüben Licht des Vorraums zum Spiegel neigte und mit kräftigen Strichen ihre Lippen nachmalte. »So, jetzt bin ich fertig«, sagte sie. Die Mutter maß sie von oben bis unten. Dann schlug sie ihr plötzlich hart ins Gesicht. Und noch einmal. »Hure«, sagte sie. Du Hure, du!
Nun folgt ein Text von Maria Kandolf Kühne.
Wäsche habe ich viel aufgehängt, und zwar sortenrein, nur gar nie am Sonntag. Das war nämlich verboten. Die Wäscheleine reichte damals durch die ganze Wiese, von Baum zu Baum war sie gespannt. Und wenn sie zu weit durchhing, stellte man eine Wäschesperre auf. Das waren zwei Holzstangen, die oben so verbunden waren, dass man sie unter die volle Wäscheleine schieben konnte und so die ganze Leine hochhob. Ich wurde dazu angehalten, Wäsche aufzuhängen. Ich war ja ein Mädchen. War man früh dran beim Wäscheaufhängen, war das Gras noch feucht oder nach einem Regen richtig nass. Wenn man barfuß ging, musste man aufpassen, dass man nicht auf eine Nacktschnecke trat. Die Wäsche wurde in einem Korb transportiert, der nicht zu vergleichen ist mit einem heutigen leichten Wäschekorb. Es gab da zwei Möglichkeiten zu beginnen. Entweder fischte man erst das Kleinzeug heraus oder die großen Teile. Die großen Teile wurden auch nach Größe sortiert, die kleinen nach Sorte und Größe. Also Unterhosen zu Unterhosen und Unterhemden zu Unterhemden und Socken zu Socken. Ein Durcheinander auf der Wäscheleine ließ nämlich Rückschlüsse auf den Ordnungssinn der Hausfrau zu. Und das war in diesem Fall meine Mutter. Das ordentliche Aufhängen der Wäsche ist mir deshalb in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, es hat mich sogar mit Stolz erfüllt, wenn es gut gelungen ist. Der Wäschekorb wurde durch den ganzen Garten mitgeschleift und manchmal hatte ich noch meine kleine Schwester Dora in einem zweiten Korb dabei. Diese ordentliche Wäscheleine ist ja eigentlich nur ein Sinnbild für die Zwänge, denen wir uns unterworfen haben und das Bild, das wir nach außen zeigen wollten. Denn war die Wäsche endlich trocken und gut zusammengelegt, musste sie bei uns ganz oft lange warten, bis meine Mutter dazu kam, sie zu bügeln. Meist hatte sie stattdessen die Nase in einem Buch. Die Wäsche lagerte dann korbweise in einem Abstellraum, bis später die Bügelmaschine aufgestellt wurde, die Wäsche gestreckt, eingespritzt und dann gebügelt wurde. Wie oft habe ich den Seufzer meiner Mutter gehört, dass mein Vater kein einziges gebügeltes Hemd mehr habe. Aber Hauptsache, draußen auf der Leine war alles tippitoppi aufgehängt. Ich hänge jetzt nur selten auf der Wäscheleine in unserer Anlage auf. Aber natürlich halte ich die Ordnung ein. Sogar auf dem Wäscheständer in der Wohnung kommt Socke zu Socke und Waschlappen zu Waschlappen. Aber einmal werde ich versuchen, alles Kraut und Rüben aufzuhängen. Sehen, was dann passiert.
Jetzt ist Brigitte Seiler an der Reihe, ein Text, der ganz aktuell entstanden ist.
Tatort Arbeitsplatz, 8. März, Internationaler Frauentag und die weiteren 364 Frauentage im Jahr. Zuckerschnitte, meint ein Teamleiter zur Kollegin. Für vollbusige Blondinen macht man schon mal gerne einen extra Aufguss, sagt der Betriebsleiter lächelnd in einem Meeting. Anwesend eine Frau, 7 Männer. Schauen Sie zum Himmel, da fliegt Ihr Besen, erklärt ein anderer Vorgesetzter. Kommentare dieser Art am Arbeitsplatz schaffen ein unwürdiges Arbeitsumfeld für Frauen. Dieses Verhalten verstößt gegen die guten Sitten und zeugt von Sexismus. Sie ignorieren das Bedürfnis nach einem respektvollen Umgang und einem diskriminierungsfreien Arbeitsumfeld. Anstelle im Rahmen der Arbeitgeberfürsorgepflicht zu handeln, legte der Personalleiter nach erstatteter Meldung noch etwas drauf. Eine gehörige Portion psychische Gewalt und Mobbing bzw. Bossing. Die von ihm sonst so propagierte gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, sie beinhaltet kurz gefasst, Beobachtetes zu beschreiben, ohne zu bewerten, Gefühle und Bedürfnis benennen, und eine Bitte zu äußern. Diese Form der Kommunikation scheint für ihn nicht zu gelten. Schließlich sei ja alles nur meine eigene Wahrnehmung und meine Aussagen könnten stimmen oder auch nicht, kommentierte er meine Meldung mit vor der Brust verschränkten Armen. Später erklärte er vor dem Geschäftsführer, es stehe Aussage gegen Aussage. Nun, Annette, wer wird sich schon selbst belasten? Da psychische Gewalt unsichtbar ist, besteht das Problem der Beweisbarkeit und der Glaubhaftmachung. Betriebsräte, Arbeitnehmervertretungen etc. sind schnell an den Rand gedrängt, vor allem wenn es sich um politische Netzwerke handelt. Juristisch ist dem also schwer beizukommen, was eine noch immer die aktuelle Rechtslage widerspiegelnde Hochschulschrift aus dem Jahr 2017 treffend zusammenfasst. Das wissen die Täter natürlich sehr gut und so bleibt ihr Verhalten häufig ungesühnt. Da drängen sich verschiedene Fragen auf. Inwieweit sind Frauen am Arbeitsplatz heute in Österreich ausreichend geschützt, wenn sie in solch einem Rahmen einen respektvollen Umgang und Stopp derartiger Grenzüberschreitungen einfordern oder gar erbitten müssen, im Sinne von Marshall Rosenberg? Wie kann der mangelnden Selbstverständlichkeit von Diskriminierungsfreiheit und Respekt gegenüber Frauen in Betrieben zukünftig begegnet werden? Oder was wäre, wenn das Ganze mit umgekehrten Geschlechtervorzeichen geschehen würde? Also zum Beispiel, Frau sagt zu Mann am Arbeitsplatz, toller Hengst, oder für einen langen ... und so weiter. Würde sich Mann das von Frau gefallen lassen? Wie weit wäre die Judikatur dann wohl entwickelt? Fakt ist, Sexismus und psychische Gewalt an Frauen am Arbeitsplatz gibt es. Sie stellen Formen der Ausübung von Macht dar. Frauen sollen so auf ihren Platz verwiesen werden. Sie werden so nicht als Mensch und mit dem, was sie zu sagen haben und ihrem Können gesehen, sondern sollen verunsichert werden. Sexismus ist insofern mit Macht verknüpft, als diejenigen mit Macht typischerweise wohlwollend behandelt werden und die ohne bzw. mit geringerer Macht typischerweise diskriminiert bzw. abgestoßen werden. Durch sexistische Sprüche verfestigen sich sexistische Denkmuster. Diese wiederum beeinflussen alltägliche Handlungen und formen die Unternehmenskultur bzw. Gesellschaft, in der wir leben. Um die Machtverhältnisse in den Betrieben bzw. in der Gesellschaft zu verändern, müssen daher die noch immer vorherrschenden patriarchalen Machtstrukturen verändert werden. Eine MeToo-Kampagne alleine reicht hier nicht aus. Für mich ist jeder Tag ein Frauentag, 365 Tage im Jahr. Frauen, Frauenrechte, Quo Vadis?
Tina Bader. Alle Menschen werden Brüder, oder? Gendern hilft da auch nichts mehr. Neulich herrliches Wetter, mein Ziel der Fußballplatz, auf dem gerade die Lokalmannschaft trainiert. Am Eingang ein herrenloser Hund, der ganz lieb Männchen macht. Die Sportanlage? Total altvaterisch. Was war denn das für ein Bauherr? Wohl was für den kleinen Mann von der Straße oder für Familienväter. Müsste dringend auf Vordermann gebracht werden, Mann oh Mann. Setz mich trotzdem ein bisschen hin, springt der vor mir wie ein Stehaufmännchen immer wieder von seinem Sitz auf. Und ich, drei Käse hoch, sehe natürlich nichts mehr. Herrschaftszeiten noch einmal. Fast verliere ich die Beherrschung. Am liebsten würde ich den entmannen. Doch dann denke ich mir, Alter, du musst der Situation anders Herr werden. Bloß nicht einen starken Mann spielen. Der Vater des Gedankens? Wer weiß, womöglich hat er ja irgendwelche Hintermänner. X Mann hoch, die wie ein Mann zu ihm stehen. Vielleicht dem vor mir kameradschaftlich, aber mannhaft auf die Schulter klopfen und mit ihm Bruderschaft trinken? Freundalwirtschaft sozusagen. Der wird wohl Manns genug dafür sein. Ein richtiger Mann eben. Einer, wie es sich das Vaterland wünscht, das bekanntlich großer Söhne ist, meine Herren. Selbst ist der Mann, ich ganz Gentleman, bring also meine Botschaft an den Mann. Hallo! Ein Mann, ein Wort eben. Der Mann der Tat, mein eigener Herr. Der Kumpel vor mir dreht sich um. Eine Figur wie ein Schneemann, dabei ein richtiges Bubi-Gesicht. Muss wohl ein richtiger Saubermann sein. Jungenhaft, als wäre er grad aus der väterlichen Gewalt entlassen. Ja, ja, Lehrjahre sind halt keine Herrenjahre. Aber auch der wird seinen Mann stehen müssen. Doch mit dem Herrgott seiner Hilfe wird er das schon schaffen.
This is a man's world.
Es folgen zwei märchenhafte Texte. Zuerst Doris Eibel.
Dornröschen wird wach geküsst. Die Ohrfeige wird gegeben, das Fest wird gefeiert. Alle gehen zufrieden und munter zur Tagesordnung über. Geht das? Wie kann das sein? Wie können sie leben danach? Liegen nicht 100 Jahre Schlaf hinter ihnen? Wissen Sie, dass Sie geschlafen haben? Sind Sie jetzt wach? Leben Sie jetzt? Wie könnte die Geschichte weitergehen? So, als ob nichts gewesen wäre. Die werden Augen machen. Ist Ihnen doch ein fremder Prinz ins Haus, ein Schloss geschneit. Wer ist er denn, der fremde Kerl, der da im Turmzimmer steht und Ihr Kind küsst? Er habe das Mädchen und auch alle anderen mit diesem Kuss aus 100-jährigem Schlaf erweckt, sagt er. Wer kann überprüfen, ob das stimmt? Dunkel erinnert sich der König an die 13 weisen Frauen, die in seinem Reich leben. Stieß da nicht eine einen Fluch aus? Ganz geheuer ist es ihnen nicht. Es könnte jeder kommen und behaupten, sie hätten 100 Jahre geschlafen. Also wollen sie Beweise sehen. Ein erster Blick aus dem Fenster zeigt die undurchdringliche Dornenhecke. »Ah ja«, spricht der Herr König, »da hat er recht, der junge Herr. Kein Park, nur mehr Dornen. Da wird die Nachwelt wohl unser armes Röschen Dornröschen nennen. Wie aber kommt es, dass er nicht verletzt ist, der Herr Ritter?« »Ach«, seufzt die Frau Königin, »wenn wir wirklich so lange geschlafen haben, sind alle meine Kleider unmodern. Ich werde gleich meine Freundinnen fragen, was man jetzt so trägt. Ihr könnt ja inzwischen das Fest vorbereiten.« Der König aber hat andere Sorgen. Wer wird jetzt an Feste denken? Ihn interessiert, wie die Kriege so gelaufen wären. Wer jetzt die Nachbarreiche regiere und wer denn aller geschlafen habe. Es könne wohl sein, dass es keine zu regierenden Untertanen mehr gäbe. Diese hätten sich vielleicht einen wacheren König gesucht. Die Antworten darauf bleibt der junge Held schuldig, denn er käme von weit her und wüsste von nichts. Er wäre nur zufällig auf die Dornenhecke gestoßen. Er habe zwar davon reden hören, aber interessiert habe er sich nicht dafür. Sein Hund wäre hineingelaufen und habe sich in den Dornen verfangen. Er habe ihn gesucht, dabei habe die Dornenhecke von selbst den Weg freigegeben und so habe er zufällig Schloss und Röschen gefunden. Es tue ihm leid, dass er sie geküsst habe, sie habe aber so allerliebst ausgesehen und da habe er sich vergessen. Heiraten aber, nein, das könne er sie nicht. Zu Hause warten Frau und Kinder seiner. Er gehe jetzt besser, da er sich hier wohl nicht mehr nützlich machen könne. Die letzten Worte hört schon niemand mehr, denn der König macht sich auf, seine Untertanen zu suchen. Und was ist mit Röschen, die jetzt Dornröschen heißen soll? Sie ist froh, so gimpflich davongekommen zu sein. Prinz, schön und gut, es muss aber doch nicht der Erste, der Beste sein. Es hat sich nichts verändert. Wieder einmal kümmert sich niemand um sie. So beschließt sie aufzubrechen, in die weite Welt zu ziehen und außerhalb des elterlichen Schlosses und Reiches den Prinzen ihres hundertjährigen Traumes zu suchen.
Nun Almut Magis.
Kurzmärchen oder der Vogelkäfig. Es war einmal ein sehr alter Mann. Er lebte alleine am Rande einer kleinen Stadt und saß den ganzen Tag am Fenster, um nach dem Wetter, den Leuten und den Tieren zu schauen. Hin und wieder las er in der Zeitung, was in der großen Welt alles geschah, schüttelte den Kopf, schnalzte mit der Zunge und sagte vor sich hin: »Wie gut, dass ich nicht dort bin!« Einmal las er in einer kleinen Rubrik, dass der Teddybär von Theodore Roosevelt für 1 Million Dollar den Besitzer gewechselt hatte. Da schnalzte er wieder mit der Zunge und sagte vor sich hin: »So viel Geld für ein Spielzeug!« Während er den Kopf schüttelte, fiel ihm ein, dass sein eigener Teddybär noch auf dem Dachboden liegen müsse. Schwerfällig erhob er sich und schlurfte zur steilen Stiege, die ihn zum Dachboden führte. Schnaufend und ächzend blieb er unterwegs 3-mal zum Luftholen stehen, aber etwas trieb ihn weiter. Endlich war er oben und sein Blick wanderte über all die Gegenstände, die ihn anschauten, und riefen: »Na, endlich kümmerst du dich um uns! Wird auch Zeit! Wir verrosten und verkommen hier schon seit Ewigkeiten!« Der Teddy in der Ecke hatte nicht in den Chor eingestimmt, sondern trotzig den Kopf weggedreht. Die dunklen Ohren bebten ein wenig und eine Pfote hob er abwehrend hoch. Der alte Mann ging zu ihm, nahm ihn, staubig wie er war, auf den Arm. Ein lang entbehrtes Gefühl von Glück und Zufriedenheit durchströmte ihn. »Ich hab dich wirklich vergessen«, murmelte er, »es tut mir sehr leid. Ich nehme dich jetzt hinunter.«
»Und ich? Was ist mit mir?«
piepste eine feine Stimme. Sie kam aus dem Vogelkäfig hinten in der anderen Ecke. Der alte Mann blinzelte, er konnte nicht erkennen, wer da gesprochen hatte, aber die Stimme kam ihm doch seltsam bekannt vor. »Rosamunde, bist du es?« fragte er erstaunt. Hatte er sie wirklich einmal in einen Käfig gesteckt, seine Ehefrau in einen Vogelkäfig gesperrt? Er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern. Er wusste vieles nicht mehr, aber das würde er doch nicht vergessen haben. »Wie bist du denn so klein geworden? Wie bist du da hineingekommen?« fragte er, sich vorsichtig zu dem Käfig hinbewegen.
»Komm ruhig näher«,
piepste Rosamunde. Ihre kleinen schwarzen Augen sahen ihn giftig an.
»Wie ich so klein geworden bin, das fragst du noch, du altes Ekel? Na, durch deine Verachtung, deine Ignoranz, deine Weigerung, mit mir zu reden, mich zur Kenntnis zu nehmen. Das alles hat mich so klein gemacht. Da war der Vogelkäfig genau die richtige Behausung für mich, du Scheusal, du!«
Der alte Mann schaute sie an, drückte den Teddy an seine Brust und verschwand die Stiege hinunter.
Sagt, es tut mir weh, dich so verletzt zu sehen. Ich würde gern etwas für dich tun, das wäre schön. Ich sag, wie lieb von dir. Und würdest du erklären, was sind die 50 Tipps? Er sagt, warum sollen wir nicht drüber schlafen gehen? Und ich glaub wirklich, morgen früh wirst du das sehen. Und er küsst mich und ich fang an zu verstehen, da gibt's doch 50 Tipps, ihn zu verlassen. 50 Tipps, ihn zu verlassen. Hör nicht mehr zu, Lou, spiel nicht mehr mit, Grit, sag nicht, wo du bist, Liz.
kannst einfach gehen. Blas nicht in die Glutrut, weil Schreiten nicht gut tut. Mach die Tür zu, zu, lass ihn einfach stehen. Hör nicht mehr zu, Lu, spiel nicht mehr mit, Brit. Sag nicht, wo du bist, Liz. Du kannst einfach gehen. Blas nicht in die Glutrut, weil Schreiten nicht gut tut.
Sabine Wallingers Text.
Die dicke Clara. Immer betrachteten wir Kinder unsere dicke Köchin Clara mit einer Mischung aus Furcht und Hunger, wie sie da in der hohen, weiten Küche stand und mit zahllosem Kochgeschirr und mannigfaltigem Kücheninstrumentarium hantierte. Clara war so riesig, dass ihr Kopf in zischendem Gebrutzel und duftenden Wolken und fensterbeschlagenden Dämpfen und summenden Fliegenschwärmen verschwand. Wenn sie ihre Kochlöffel und Pfannenwender schwenkte, um uns Kinder oder auch nur die Fliegen zu verscheuchen, musste man sich ducken, um keine heißen Spritzer abzubekommen. Trotzdem konnten wir Kinder nicht davon lassen, wie die Ameisen um sie herumzukriechen, an ihren Beinen hochzukrabbeln, unsere Nasen am heißen Backrohr zu verbrennen, unsere Finger in siedendes Fett zu tauchen. Doch vor allem mussten wir aufpassen, keinen Tritt abzubekommen oder gar von ihren gewaltigen Holzpantinen zertreten zu werden. Meistens aber schlug sie nur wahllos mit Schöpflöffel und Fliegenklatsche um sich. Was sie kochte, roch und schmeckte unwiderstehlich. Wir konnten es nicht abwarten, bis man uns das Essen auf unsere Tellerchen geschöpft hatte, sondern bettelten schon am Herd um kleine Happen und Krümel, die sie uns zuwarf, um uns fernzuhalten. Abseits des Herdes existierte Clara für uns nicht. Servieren und Abwasch wurden von einem Mädchen und drei Küchenjungen besorgt. Wo Clara schlief, wussten wir nicht. Vermutlich irgendwo im Dienstbotentrakt unseres weitverzweigten Hauses, von wo wir uns fernzuhalten hatten. Schlafend konnten wir sie uns auch gar nicht vorstellen, nicht essend, nicht spazierengehend, nicht einkaufend, nicht empfangend. Wir wussten nicht einmal, was sie kochte, was wir aßen, nur wie sie kochte. Als eines Tages unser rauher Dackel, der sich mangels Dachsen seiner Jagdaufgaben entbunden, zunehmend in der Küche aufhielt und mit uns um Claras Beine herumkroch, verschwunden war, duftete der Braten besonders köstlich. Zuvor Ochsenschwanzsuppe mit Markknödeln. So nannte es das Dienstmädchen, deren Unterlippe beim Ausschöpfen zitterte. Ein Tröpfchen Rotz floss in unser Essen, aber das störte uns nicht. Eines weiteren Tages fehlte auch eines von uns Kindern, das Kleinste, Schwächste, Jüngste, und dann wieder eines und wieder eines und noch eines. Doch es kamen immer neue Kinder nach, sodass wir nicht dazu kamen, uns Gedanken darüber zu machen. Clara wurde immer dicker. Der Strumpf, der ihr vom rechten Bein gerutscht war, ließ sich nicht mehr hinaufziehen und ringelte sich wie eine Fessel um ihren Knöchel, tiefer und tiefer eingekerbt, bis er verschwand. Ihr Schürzenband ließ sich nicht mehr zu einer Masche verknoten, sie musste es mit Haarklammern zusammenstecken. Ihr Kittel war an mehreren Stellen aufgeplatzt und ließ weißblaues Fleisch hervorquellen. In Ofennähe verschmorte es zu einer braunen Kruste, doch wenn wir kosten wollten, gab es eins mit dem Kochlöffel. Das andere Personal ließ sich kaum noch in der Küche blicken. Die Fenster boten keinen Durchblick mehr, so beschlagen waren sie und gesprenkelt mit Fliegenkot und Fettspritzern. Auf den steinernen Bodenfliesen konnten wir uns kaum noch auf allen Vieren halten, so schmierig waren sie. Um eine Spur zu hinterlassen, pressten wir unsere Handabdrücke in die Fettschicht, doch die waren rasch von Claras Pantinen verwischt. Im Spülstein stapelte sich schimmliges Geschirr. Die Messingschöpfer und Kupferpfannen hatten längst aufgehört zu blitzen. Irgendwann lebten wir nur mehr von den Brocken, die uns Clara beim Kochen zuwarf und die wir aus dem Boden kratzten. Den Tisch hatten wir schon lange nicht mehr von oben gesehen. Eines Tages muss Clara dann gestorben sein. Doch blieb sie noch etliche Tage am Herd stehen. Langsam versiegten die Dämpfe und Spritze, verstummte das Gebrutzel. Die Fenster wurden wieder klar. Licht fiel ein. Wir blickten uns um. Die dicke Clara war verschwunden. Wir sahen, dass wir groß geworden waren und begaben uns auf Nahrungssuche.
Der ziemlich böse Text von Almut Magis.
Lost Places. Das Leben auf Thule, gelegen am nördlichsten Rand der Welt. Im Norden ist es finster und kalt, also ein sehr unsympathischer Ort für so einen verfrorenen Menschen wie mich. Es zieht mich nichts dahin, aber seine Geschichte ist so interessant, dass ich sie erzählen muss. Vor der kleinen Eiszeit war Thule ein blühender Fleck auf Erden, dem Herzen Gottes sehr nahe. Er, also der Herr, sandte einmal seine liebsten Erzengel, nein, nicht Gabriel oder Michael, wie ihr wohl glaubt, sondern die allgeschlechtlichen LGBTQI nach Thule, um herauszufinden, warum die Insel als so liebenswert, friedlich und fremdenfreundlich galt. Es sollte sich hier quasi um die erste Sozialforschung der Weltgeschichte handeln. Er gab them den Auftrag, unsichtbar zu bleiben, streng empirisch zu arbeiten und sich nicht einzumischen. Keine teilnehmende Beobachtung, bitte! LGBTQI schauten den Herrn nur kurz an, dachten, typisch Mann, wann bekommen wir endlich welche von uns als Vorsitzende? Verzichteten aber auf eine diesbezügliche Bemerkung, banden sich die Ausgehflügel um und schwebten zur Insel, wofür they ganze 0,00006 Sekunden brauchen würden. Als they sich der Insel von oben näherten, dauerte es eine kleine Weile, bis they menschliche Wesen entdeckten. Erstaunlicherweise waren es ausschließlich weibliche Wesen, die ihre Arbeit auf dem Feld, im Haus, den Gärten, der Schule und in den Fabriken nachgingen. Dass alle weiblich waren, das sahen they an den langen blonden Zöpfen, die kunstvoll geflochten oder offen über die Schultern hingen. LGBTQI hatten ihre Beobachtungsposten vom höchsten Haus der Insel zu einem niedrigeren auf einer breiten Allee gewechselt und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Der Sensoren hatten they auf außen gestellt, damit dem ja nichts entginge. LGBTQI wussten, dass die Menschen normalerweise in Mann und Frau aufgeteilt waren. Und je länger they warteten und kein männliches Wesen sich blicken ließ, desto merkwürdiger kamen them diese Insel vor. Spät am Nachmittag trafen auf der Straße unter them zwei großlich weibliche Wesen mit Kranz um den Kopf aufeinander, begrüßten und unterhielten sich angeregt. »Hast du deinen schon gefüttert?« fragte die eine. »Aber nicht doch«, meinte die andere. »Meiner ist auf Diät. Er ist so faul und schwer geworden, das geht einfach nicht. Maximal einmal am Tag und nur etwas Leichtes bekommt er.« »Recht hast du«, pflichtete die eine ihr bei. »Ich lasse meinen jetzt täglich eine Stunde Holz hacken. Das macht das Haus warm und seine Muskeln kräftig.« »Pass auf, dass er nicht zu stark wird«, mahnte die andere besorgt. »Du weißt doch, wie wild sie werden können, wie aggressiv. Du sollst ihn auch nicht so oft von der Kette lassen. Da bist du vielleicht ein wenig unvorsichtig.« »Ja klar«, beschwichtigte die eine sie. »Das habe ich schon im Blick. Keine Angst, ich bin nicht so ein Weichei, wie du glaubst. Erst gestern habe ich ihm eins auf die Schnauze gegeben, als er die Zeitung lesen wollte.«
»Gut so«, lachte die andere. »Wir lassen uns unser schönes Leben nicht zerstören. Wo kommen wir denn hin, wenn die Männer Bildung erhalten?«
»Er wollte nur die Fotos anschauen«, beruhigte die eine. »Lesen kann er natürlich genauso wenig wie deiner.«
»Meiner spielt den ganzen Tag mit seinem Handy, oft auch mit seinem Napf. Den schiebt er dann mit der Schnauze durch die Küche. Das ist zu lustig.«
Die beiden verabschiedeten sich mit fröhlichem Lächeln und verabredeten noch, sich am nächsten Thule-Ting-Tag ein paar Tipps zur Haltung der Männer zu holen. Als letztes hörten LGBTQI noch, wie die eine der anderen hinterher rief. Und vergiss nicht, deinem vorher ein Beruhigungsmittel zu geben. Beim letzten Mal hat er wirklich zu laut randaliert. Wir wollen doch bei unserem Meeting in aller Ruhe miteinander reden und Entscheidungen treffen. LGBTQI beschlossen, noch diese Sache mit dem Tooleting-Tag zu beobachten und dann dem Herrn Bericht zu erstatten. You walked into the party like you were walking onto a yacht. Your head strategically dipped below one eye. Your starfit was apricot. You had one eye in the mirror as you watched yourself divide. And all the girls dreamed that they'd be your partner. They'd be your partner. And you're so vain. You probably think this song is so vain, so vain. I bet you think the song is about you, don't you, don't you?
Mein dritter Text heißt Nachbarschaftshilfe. Eine unbekannte Nummer auf Sanders Handy-Display. Kannst du mal zu mir rüberkommen? Sie erkennt die markante Stimme von Herrn Vöger, ihrem Nachbarn aus dem Nebenhaus, mit dem sie ab und zu ein paar Worte wechselt. Woher hat er denn ihre Nummer? Ach ja, die steht ja groß auf ihrem Dienstauto mit der Aufschrift »Die Pflegeelfe, immer für sie da«. Was wird er denn brauchen? Will er sich wieder über irgendetwas beschweren? Eigentlich war es typisch für seine Frau, die ständig aus dem Fenster schaute, um Leute und ihr Tun zu beobachten und sie maßzuregeln. Aber jetzt ist er ja Witwer. Vielleicht möchte er einfach ein bisschen Gesellschaft oder Betreuung, das würde naheliegen. Verwundert, doch auch neugierig stimmt sie zu, in einer Stunde vorbeizuschauen. Sie klingelt, wartet, klingelt ein zweites Mal. Schon will sie wieder gehen, da hört sie den Türsummer. Etwas zögerlich steigt sie die Stufen in den ersten Stock hinauf. Herr Vöger steht schon an der Türe. Jetzt bin ich glatt ein bisschen eingenickt. Sie folgt ihm ins Wohnzimmer, sieht sich unauffällig um. Die übliche Wohnzimmereinrichtung. Viele Pflanzen am Fensterbrett, über dem sich ein Synthetikstore bauscht. Einiges an Nippers, ein Hometrainer, ein überdimensionaler Fernseher. Der Tisch, zu dem er sie führt, ist angeräumt mit einem Stapel Papiere. Aber sonst alles sehr ordentlich. Da er ihr keinen Platz zuweist, setzt sie sich auf die Eckbank vor dem Fenster. Er setzt sich neben sie. Noch immer sagt er nichts. Um ins Gespräch zu kommen, fragt Sandra, machen Sie den Haushalt allein?
Manchmal hilft mir die Tochter.
Und kochen Sie auch selbst? Die üblichen Fragen bei Ihren Erstbesuchen, um den Unterstützungsbedarf zu erheben. Zum Mittag gehe ich meistens in die Pizzeria ums Eck. Schweigen. Und ihr Sohn schaut er auch manchmal vorbei. Fast kommt es ihr wie ein Verhör vor, das ist ihr unangenehm.
Ach, der!
Sehr mitteilsam ist er wirklich nicht. Wahrscheinlich muss sie ihm ein wenig Zeit lassen. Endlich kommt er auf die Idee, ihr etwas anzubieten. Minutenlang verschwindet er in der Küche und bringt ihr dann anstelle des gewünschten Wassers eine dieser picksüßen Limonaden. Noch immer kommt er nicht, um sein Begehr zu sprechen. Sandra wird es langsam ungemütlich. Sie rückt auf ihrem Stuhl herum. Mit Blick auf das Fensterbrett nimmt sie einen neuen Anlauf. Schöne Blumen haben sie da.
Sind nicht echt.
Na, jedenfalls pflegeleicht. Sie lächelt ihn an. Vielleicht taut er durch einen kleinen Scherz ein wenig auf. Meistens funktioniert das bei reservierten Menschen wie ihm. Herr Vöger nickt nur ernst. Möglicherweise hatte seine Frau ein Händchen für Blumen, er aber nicht, und es sind ihm alle eingegangen. Aus Schuldbewusstsein hat er dann die Kunstblumen angeschafft. Zu gern hätte sie ihn gefragt, ob seine Ehe gut gewesen ist. Aber sie möchte nicht zu persönlich werden. Obwohl, interessiert hätte es sie schon. Erneut Stille, in der Sandra höflichkeitshalber an ihrem Saft nippt. Hartnäckig macht sie einen neuen Versuch, ihn zum Erzählen zu bringen. Wie lange ist Ihre Frau denn nun schon tot? Annemarie? Es klingt, als ob er sich an ihren Namen nicht gleich erinnert hätte. Im Winter ist sie ins Krankenhaus gekommen. Meint er letzten Winter? Sandra rechnet nach. Seine Frau ist doch mindestens schon vor 4 Jahren gestorben. Aber sie hakt nicht nach. Vielleicht funktioniert sein Gedächtnis nicht mehr so gut. Sie kennt das von ihrem Klientel. Dann unvermittelt. Ich muss immer an dich denken. Aha. Weiter lässt es sich ihr Erstaunen jedoch nicht anmerken. Worauf will er bloß hinaus? Und warum tut's der sie eigentlich dauernd? Schließlich blickt er sie von der Seite an, rückt endlich mit seinem Anliegen heraus. Können wir beide einmal miteinander schnackseln? Als Pflegehilfe hat Sandra schon zu viel erlebt, um geschockt zu sein. Aber schlucken muss sie doch, als er ihr dieses unverblümte Angebot macht. Wie alt ist er eigentlich? Sicher schon Ende 70, Anfang 80, damit etwa 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert älter als sie. Ich hab doch einen Freund, Herr Vöger. Fällt dir ein stichhaltiges Argument ein, auch wenn es im Moment gar nicht stimmt. Sie will den alten Herrn aber nicht beleidigen. Obwohl sie, wenn sie ehrlich ist, am liebsten auf der Stelle aufspringen und ihn einen alten, geilen Bock schimpfen möchte. Doch das lässt ihre eintrainierte Professionalität nicht zu. Nur immer schön sachlich bleiben. Den habe ich aber noch nie bei dir gesehen. Er klingt enttäuscht. Angestrengt denkt Sandra nach, wie sie aus dieser peinlichen Situation wieder herauskommen kann. Da klingelt ihr Handy. Sie atmet auf. Eine Freundin ist dran und möchte wissen, wann genau sie denn für den Abend ausgemacht hätten. Ich ruf dich gleich zurück. Und zu ihm gewandt, ich muss jetzt leider was Dringendes. Sie stürzt mehr zur Tür, als dass sie geht. Nur raus hier, so schnell wie möglich. Sex im Alter, gut und schön, aber nicht mit ihr. Auf der Treppe denkt sie noch, ob sie den Antrag nun als Kompliment sehen soll oder als schlechtes Zeichen dafür, dass sich nur mehr solche Jahrgänge für sie interessieren. Den Abschluss macht Maria Kandolf-Kühne.
Mit dem Thema akzeptieren. Immer alles akzeptieren, nur um weiterzukommen. Ich kann gar nicht immer den ganzen Text lesen, denn sonst komme ich ja überhaupt nicht weiter und verbringe noch mehr Zeit im Netz. Dem Netz, das mir sowieso so viel Zeit kostet, nur um weiterzukommen. Also nicht weiter im Text, sondern weiter in der Anmeldung, weiter im Bestellvorgang, weiter beim Buchen. Weiter werde ich im Kreis geschickt. Und was diese Cookies sind, ist mir sowieso ein Rätsel. Soll ich jetzt alle oder doch nur bestimmte akzeptieren? Da sind ja die Salzburger Nachrichten zum Beispiel ganz genau. Erst schicken sie mir einen News Alert und es pinkt auf meinem Handy. Und dann, ihr wisst schon, dann heißt es erstmals akzeptieren. Schon so wie ein ganzes Leben lang eigentlich. Wir haben akzeptiert, dass uns Kriegsveteranen unterrichtet und uns Mädchen diskriminiert und aufs Übelste beschimpft haben. Noch heute höre ich den Satz: Kühne! Ich habe schon fettere Mädchen zum Fenster hinausgeworfen. Oder: Was, ihr seid 10 Mädchen in der Klasse? Naja, zur Matura kommt eine. Ich war erst 11, aber wir haben auch mal akzeptieren müssen, dass Mädchen das nicht dürfen. Das war alles, was Spaß machte. Konnten wir uns irgendwo beschweren? Nein, weil wir akzeptieren mussten, dass wir lieb und nett sein müssen und an keinem Spuckwettbewerb mit den Buben teilnehmen dürfen. Was wir an der Uni alles akzeptieren mussten, um weiterzukommen, das führt eigentlich zu weit. Und dann endlich, Endlich waren wir wer und hatten uns im Beruf gefestigt und schon mussten wir am Standesamt akzeptieren, dass unser Mädchenname Futsch war. Einfach so. Aber das war ja schon fast Routine, so wie Frau sein insgesamt zur Routine wurde. Frau sein heißt, die Mutterrolle zu akzeptieren. Und je besser uns das gelang, umso besser kamen wir durch unsere diversen Leben. Wir mussten halt akzeptieren, dass jedes einzelne dieser Leben von uns nur sehr eingeschränkt gelebt und entwickelt werden konnte. Alles haben wir mehr oder weniger brav akzeptiert und dazu noch ganz tapfer gelächelt. Elisabeth Kübler-Ross sagte einmal in einem ihrer Vorträge: When life puts you through a tumbler, it's your choice whether you come out polished or crushed. Dieses Bild hat mir damals sogar gefallen und mich getröstet. Das heißt ja, je besser wir unsere Umstände akzeptieren, umso schöner, glänzender, polierter kommen wir durchs Leben. Also bitte wenig Kanten, schön angepasst. Jetzt frage ich mich natürlich schon, woher wir damals die Zuversicht genommen haben, dass wir mit dem Akzeptieren so gut weiterkommen. Und doch hat mich denn ein Aufstand gegen wen oder was immer je weitergebracht? Habe ich denn irgendeines meiner Scharmützel ohne Kratzer überlebt? Na eben. Ja, und diese Pensionsjahre, das muss Frau auch akzeptieren. Da hätten wir eben früher aufstehen müssen, keine Kinder haben dürfen, keine Teilzeit nehmen, keine Eltern betreuen. Bin ich bitte jetzt deswegen ein polierter Halbedelstein? Oder doch ein wenig unformig, angekratzt mit Dellen und einer Anzahl inzwischen versiegelter Diamanteinschlüsse? Also besser gleich akzeptieren und lächeln, denn jetzt ist es schon zu spät, um den ganzen Text zu lesen.
Der nächste Frauentag kommt bestimmt. Auf Wiederhören, vielleicht sogar im Leseforum. Jeden zweiten Mittwoch im Monat von 15 bis 16 Uhr auf Freirad.